Vater im Himmel, ich segne jetzt einfach diese Zeit, die vor uns liegt. Vater, und bitte hilf du mir zu sprechen. Ich bete, dass du kommst mit deinem Geist. Amen. Ja, ich habe eine schwierige Aufgabe heute Morgen. Der Axel hat gestern wirklich alle Stellen weggepredigt. Ich glaube, er hatte den Eifer, mir alles wegzupredigen, was es gibt zum Thema apostolischer Dienst. Und ist jetzt wahrscheinlich selber gespannt, was überhaupt noch zu sagen ist. Ja. Das Interessante ist nur, dass der Herr mir was ganz anderes gegeben hat. Also zunächst mal, mir geht's auch so, ich habe wirklich eine Ehrfurcht vor diesem Thema. Bitte versteht auch wieder, dass ich mich wage in ein Gebiet, wo ich nicht sagen kann, das ist mein Zuhause. Ja. Ich wage mich jetzt vor und ich denke einfach, ich tue es mal. Ich habe auch noch nie darüber wirklich so gelehrt. Ja. Und ich habe auch wirklich Furcht und Zittern, weil ich möchte auch nicht was in den Raum stellen, wo ihr hinterher sagt, was will dieser Schwätzer uns sagen? Das hat mal Paulus vorgeworfen, wisst ihr das? Als er in Athen gestanden hat, hat man gesagt, was will der Schwätzer uns sagen? Nein, ich will das ja nicht, versteht ihr? Deshalb, ich sehe das auch so, das Wort Apostel wird in unserer Zeit sehr inflationär gebraucht. Und ich möchte nicht zu schnell jemanden das draufkleben, Apostel. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht, wir können uns nicht drum rumdrücken, irgendwie uns damit zu beschäftigen und auch irgendjemanden so zu nennen, wo wir denken, das ist einer, ja. Das dürfen wir auch nicht. Also ich finde es interessant, das Thema liegt mir irgendwie sehr am Herzen. Ich versuche das zu verstehen, was das ist. Ich versuche zu verstehen, was ist ein Apostel. Ich versuche jemanden zu finden, von dem ich lernen kann. Weil es ist schon so, dass wir Männer immer Modelle brauchen. Also Männer, glaube ich, noch mehr als Frauen, aber die Männer, die brauchen immer Modelle. Wenn die irgendwas sehen, dann machen sie das nach. Und ja, das ist nicht negativ gemeint, aber man sieht jemanden und lernt von dem. Und man lernt viel mehr von dem, wie er es macht und wie er ist, als von dem, was er sagt. Und natürlich können wir alle lesen in Gottes Wort. Wir könnten jetzt alle ein Bibelstudium machen über Apostel in Gottes Wort. Ja. Aber ich denke, was gestern Abend deutlich wurde, der Axel, ich sage das mal so, spricht, er transportiert ja was von seinem Verständnis, von seiner Erfahrung, von dem, was Gott ihm gezeigt hat. Ja. Und ich habe das Vorrecht, auch einen Mann kennengelernt zu haben, von dem ich denke, dass es doch ein Apostel war. Und ich würde euch gerne was über diesen Mann erzählen. Ich habe irgendwie auf dem Herzen, über diesen Mann was zu erzählen und von daher dann auf Gottes Wort zu schauen, weil ich muss euch sagen, vieles von meinem Verständnis kommt von diesem Mann her. Deshalb, wir schauen jetzt vielleicht dieselben Bibelstellen an und ihr denkt, Moment mal, das haben wir doch gestern schon mal gelesen. Aber ich sehe das, ich komme von einer anderen Erfahrung, von einem anderen Verständnis her und möchte es einfach auch mit dazu bringen. Ja? Und so denke ich, tasten wir uns von verschiedenen Seiten an das Thema und versuchen das Bild, ein stärkeres Bild zu kriegen. Und ich bin der Überzeugung, wir könnten eine ganze Woche über dieses Thema zubringen. Ja? Und weil ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr wichtig ist, was ist eigentlich ein Apostel, was sind Kennzeichen apostolischen Dienstes und wie sieht so ein Mann aus? Und ich glaube, dass, klar, jeder Mann ist unterschiedlich, alle apostolischen Dienste sind irgendwie anders und ich komme jetzt von dem her, was ich gesehen habe. Ja. Deshalb ist das ein Bild, das ist nicht das Bild eines Apostels, aber ein Bild von Sachen, die mir aufgefallen sind an diesem Mann und die ich sehr schätze und die mir sehr geholfen haben und mir, ja, die haben mehr hinterlassen als Worte in meinem Leben. Und dieser Mann ist leider viel zu früh gestorben. Das ist einer der Punkte, wo ich nicht einig bin mit Gott. Ja, der ist viel zu früh gestorben. Der war 52, also ich spreche über den John McFarlane. Bitte versteht, ich möchte den Mann jetzt nicht aufs Podest heben und sagen, ah, das war ein Übermann, irgendwas, ja. Ich möchte nicht den Mann aufs Podest heben, aber auf der anderen Seite sagt der Apostel Paulus, schaut uns doch an, nehmt uns als Vorbild, seid meine Nachahmer. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt doch mal diesen Mann anschauen, den die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen. Und was können wir an ihm lernen und wo können wir Nachahmer sein? Weil ich glaube, das Ziel ist schon auch, dass das apostolische Herz in die ganze Gemeinde kommt. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt ein paar Apostel haben, die wir so nennen, sondern ich glaube, die Gemeinde soll tatsächlich apostolisch werden. Okay, das ist jetzt meine Aufgabe, die vor mir ist. Und mein erster Punkt, was ich an diesem Mann John McFarlane gesehen habe. Also John McFarlane, ganz kurz im Hintergrund, ist aus England. Er war ein sehr gelehrter Mensch. Er hat studiert, hat viele Sprachen flüssig gesprochen. Ja. Wenn er in Russland unterwegs war, hat er in Russisch gepredigt als Engländer. Und die Russen haben gesagt, du sprichst wirklich Russisch, ja. Du bist einer von uns. Ja. Und wenn er in Deutschland war, hat er Deutsch gesprochen, ohne Akzent. Ein Engländer, der Deutsch spricht, oder fast ohne Akzent, mit einem sehr gewählten, klasse Deutsch, besser als viele Schwaben. Über die Sachsen darf ich nichts sagen, ja. Das müsst ihr tun. Aber wirklich, unglaublich, dann hat er noch Polnisch und Tschechisch gesprochen und ja, das war einfach unglaublich, ja. Aber das hat er nie irgendwie groß rausgestellt. Dann, er war noch aus der Generation, er kannte Corrie ten Boom persönlich und war, ja, also so, ach, diese Generation vor uns, ja, diese Pioniere. Und er ist selber ohne Vater aufgewachsen. Er hat übrigens mit Salman Rushdie zusammen studiert, falls ihr diesen Namen kennt. Er kennt ihn persönlich, kannte ihn persönlich, ja. Und er hat schon in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren, Bibeln nach Sibirien geschmuggelt und Geld nach Sibirien geschmuggelt. Schade, er hat mir viel zu wenig Geschichten erzählt, aber die Geschichten, die er mir erzählt hat, die sind ein Schatz für mich. Und mit Brother Andrew hat er Bibeln geschmuggelt. Er kommt, wird einmal kurz erwähnt in einem Buch von Bruder Andrew. Und er ist dann in Tschechien gewesen, hat immer eine Liebe zum Osten gehabt und hat dort gedient. Er hat dann in Tschechien als Lehrer gearbeitet, hat aber in Wirklichkeit in der Untergrundkirche gearbeitet dort, ist dann da verhaftet worden, weil sie ihm auf die Schliche kam und irgendwann ausgewiesen worden und durfte nicht mehr zurück. Und hat dann diese Basis für sich in Nürnberg gesucht, hat das Nehemia-Team gegründet mit dem Hans Heidelberger zusammen, so einen übergemeindlichen Dienst. Und als die Grenzen dann aufgingen, war sein ganzes Herz wieder in Osten. Die Vision war damals 5000 bis 2000. Das heißt, wir wollen 5000 Leiter schulen bis zum Jahr 2000. Das war ihre Vision, das war unsere Vision. Ich bin dann ja, ich muss sagen, es war ein Vorrecht für mich, dass ich in dieses Team mit reinkommen durfte. Das war so, 1996 hatte Hans Heidelberger mich gefragt, willst du nicht mal mitkommen nach Sibirien? Und ich habe gedacht, doch, also das möchte ich auf jeden Fall, möchte mal mitkommen nach Sibirien. Und bin dann mitgereist. Es war damals noch ganz anders als heute, wenn man da hingereist ist. Und ich habe dann war begeistert darüber, über die Bibelschule, die wir da gemacht haben. Und im nächsten Jahr, oder ich habe dann gedacht, das war's. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass irgendwie mehr ist. Im nächsten Jahr rief der John mich an, 1997, und hat gefragt, du, da ist ein Bibellehrer ausgefallen, hast du nicht Lust, nach Sibirien zu gehen, Grundlagen des Glaubens zu lernen, zu lehren? Und mein Herz hat geschrien, ja. Und gesagt habe ich, du John, ich kann das nicht, such dir jemand anders. Und wenn du niemanden findest, dann kannst du ja nochmal anrufen. Und was ist passiert? Nach 14 Tagen hat er wieder angerufen und hat gesagt, ich habe niemand anders. Dann habe ich gesagt, preis dem Herrn. Ja, ich war sehr zögerlich, hatte Angst, ich hatte meine bestimmten Erfahrungen gemacht, ja, und brauchte echt Ermutigung. Und diese Ermutigung kam in dieser Form, dass mir jemand zugetraut hat, ich kann das. Ja. Wow, das war echt, er hat an mich geglaubt. Ja. Er hat mir die Tür aufgemacht für sowas und hat mich dahin geschickt. Und ich muss sagen, das war eine der besten Zeiten meines Lebens überhaupt. Ja. Ich bin wirklich im Blindflug durch Sibirien durch. Also Gott hat das wirklich alles arrangiert. Das ist echt ein Wunder, wie wir da die Züge gekriegt haben. Und na, auf jeden Fall, die Zeit dort war so stark von Gottes Gegenwart. Ja. Wie noch stärker, als wir das hier erleben, war das. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, dass ich saß am Rückflug im Flieger und dachte, Herr, wenn ich jetzt hier sterbe und abstürze, oder abstürze und sterbe, dann... dann hat sich mein Leben gelohnt. Alleine von dieser Woche, ja. Es war echt Herrlichkeit. Und das, ich könnte jetzt davon lange erzählen, das will ich eigentlich, ich will ja was anderes sagen, ja. Aber so bin ich in dieses Team gekommen und da war diese Vision, 5000 Leiter zu schulen bis zum Jahr 2000. Und das war Johns Herz, ja. Aber jetzt möchte ich zum ersten Punkt kommen, was habe ich an dem gesehen? Ich erzähle dann noch mehr über sein Leben. Übrigens, er ist, wann ist er gestorben? 2005 glaube ich schon, ist er gestorben, ganz plötzlich an Krebs gestorben, innerhalb von einem Monat. Der Herr hat ihn irgendwie regelrecht weggenommen. Innerhalb von einem Monat hat der Herr ihn weggenommen. Also wir haben gebetet, rund um die Welt gebetet. Ich kann es wirklich nur sehen, dass der Herr, ich kann es wirklich nur so sehen, dass der Herr ihn weggenommen hat. Ja. Ich kann es nicht verstehen, aber gut. Ich habe ihn oft vermisst. Ja. Aber jetzt sage ich euch, was ich gelernt habe an seinem Leben. Das erste war, ich habe gesehen, er ist ein Mann in Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart. Und John hat oft bis mittags um 12 den Herrn gesucht. Handy abgeschaltet, alles abgeschaltet. Ist irgendwo hingefahren, wo er alleine ist und hat bis 12 Uhr mittags den Herrn gesucht und war nicht erreichbar. Und danach hat er dann alles mögliche andere gemacht. Und das Interessante ist, er hat diese Gegenwart Gottes mit sich getragen. Also ähnlich wie Mose. Er war in Gottes Gegenwart und Mose kam aus Gottes Gegenwart und hat diese Gegenwart Gottes mit sich getragen. Wenn der Mose vom Berg kam, hat man Gottes Herrlichkeit auf ihm gesehen. Und John hat irgendwie diese Gegenwart Gottes um sich gehabt. Oder er war da drin, er ist dann, als er da rauskam, nicht da draußen gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Er hatte irgendwie, du warst mit ihm zusammen und es war Gottes Gegenwart irgendwie da. Das war ganz komisch. Ja, und ich wollte am liebsten seinen Koffer tragen, ja. Und gerne mit ihm essen. Das war mir egal, ob ich hätte ihm sogar noch was gezahlt dafür, dass ich seinen Koffer tragen darf. Weil ich gemerkt habe, diese Zeit ist kostbar für mich. Und ich erinnere mich an eine Zugfahrt mit ihm, wo wir von Norddeutschland kamen, wo wir ein Seminar gemacht haben, hat allen Ernstes gesagt, Markus, lass uns doch ein Seminar da zusammen machen. Ich habe irgendwie gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja. Aber er wollte das, ja, dass wir das zusammen machen. Und auf der Rückfahrt saßen wir im Zug und haben Sahnehering gegessen. Ja. Und das ist eine banale Sache, aber das war für mich total wertvolle Zeit, weil es war ein Geschenk von Gemeinschaft irgendwo. Und das hat er gemacht. Ja. Er hat Gemeinschaft gesucht, er hat sich nicht vor Gemeinschaft versteckt. Ja. Und in dieser Gemeinschaft war immer irgendwas von Gottes Gegenwart drin. Ja, war immer irgendwas, hat immer eine Bedeutung irgendwo gehabt. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber es war so. Ja. Und ich glaube, das hängt mit dieser Berufung von Aposteln zusammen. Lass uns mal schauen, wie Jesus die Apostel beruft. Markus 3,13, lass uns mal die Stelle anschauen. Markus 3,13 und 14. Ein ganz einfacher Satz. Und Jesus steigt auf den Berg und er ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien, damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Es lohnt sich eigentlich, über jedes zweite Wort hier nachzudenken. In diesem Satz, in diesen zwei Sätzen. Und ganz leicht sind wir bei dem letzten Teil. Predigen, Vollmacht haben, Dämonen austreiben. Das sind Apostel. Bumm. Das ist aber nicht die erste Berufung der Apostel. Was ist die erste Berufung? Lest mal genau. Bei ihm sein. Genau. Er berief sie, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussende. Und aber das Erste, wozu er Apostel berufen hat, ist, dass sie bei Jesus sein sollen. Und Jesus hat unwahrscheinlich viel Zeit mit den Aposteln verbracht. Also man müsste eigentlich, also nach manchen Kriterien, was wir heute tun, müsste man sagen, das ist nicht effektiv, aber er hat das, er wusste, das ist, da hat so viel Zeit investiert in diese 12 Männer. Kostbare Zeit, ja. Er hat allen gedient, aber er hat auch sehr viel Zeit in diese 12 Männer investiert und er wollte, dass sie bei ihm sind. Und das glaube ich, das ist die erste Berufung eines Apostels, bei Jesus zu sein und dann ausgesandt zu werden, zu predigen und drittens Vollmacht zu haben. Also jedes Wort ist wichtig für die Berufung des Apostels. Bei Jesus sein, ausgesendet werden, da haben wir gestern schon was dazu gehört. Ich glaube, dass das wirklich zentral ist, dass ein Apostel gesandt werden muss von Gott und bestätigt durch Menschen. Man muss tatsächlich rückverfolgen können, wer hat den eigentlich ausgesandt. Und es reicht nicht, dass jemand sagt, Gott hat mich gesandt. Das hätte Paulus 13 Jahre vorher schon sagen können, nach seiner Bekehrung. Da war er nämlich schon zum Apostel berufen. Aber da war er noch nicht wirklich freigesetzt und auch nicht durch Menschen bestätigt. Im Gegenteil, Menschen haben dann gesagt, bitte jetzt noch nicht, Paulus, das hat keinen Wert, was du da machst. Und aber dieses bei ihm sein, das hat Paulus auch schon vorher gewusst. Ja. Paulus, siehst du das auch, jahrelang in der Verborgenheit im Prinzip, ja, bei Jesus. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber ich glaube, dass das, ich glaube, dass das irgendwas ist, was Apostel kennzeichnet. Ja. Ich sage das auch mit Furcht und Zittern, aber wenn wir solche apostolischen Figuren in der Bibel anschauen, zum Beispiel glaube ich, dass Mose auch eine apostolische Figur ist, ja. Der hat genau dieses Kennzeichen, jahrelang beim Herrn. Und was hat ihn gekennzeichnet in Mose? Er war beim Herrn. Ich glaube, dass das stärkste Kennzeichen auf Mose war. Und da gibt es diesen zentralen Knackpunkt in Moses Leben, wo er vor der Frage steht, wie mache ich die Leiterschaft, wie organisiere ich Leiterschaft hier in dem Volk? Und dann sieht man, wie das Volk von morgens bis abends zu ihm kommt und Rat will und sein Schwiegervater sagt, Mose, das ist nicht gut, was du tust. Und dann kommt diese Grundsatzentscheidung, Leiterschaft weiterzugeben. Und übrigens steht da eine ganz, an einer anderen Stelle eine ganz erschreckende Geschichte, da steht, dass Gott zu ihm sagt, ich nehme von dem Geist, der auf dir ist, und gebe es an die anderen. Und Mose sagt, okay Herr, nimm von meiner Salbung weg und gib es anderen. Und das muss ein Apostel zulassen, dass von seiner Salbung weggenommen wird, auf andere gelegt wird, dass er nicht sagt, nee, also das passiere mir nicht, ich will das alles behalten. Ja. Und danach, ihr könnt sehen, danach ist Mose frei, auf den Berg zu steigen und das Gesetz zu empfangen aus Gottes Gegenwart. Wenn er diese Entscheidung nicht getroffen hätte, wäre das andere nicht gekommen, bin mir sicher. Er wäre in Leiterschaft zerrieben worden. Aber seine erste Berufung war, beim Herrn zu sein. Also das lohnt sich, das zu studieren, da können wir jetzt nicht tiefer reingucken, aber man sieht auf Mose das Kennzeichen, beim Herrn, 40 Tage in Gottes Gegenwart, 40 Jahre in der Wüste, bei Jesus, der Apostel, 30 Jahre in der Verborgenheit. Was weißt du da von Jesus, außer dass er Zimmermann war? Ja, 30 Jahre in der Verborgenheit, sein Dienst wahrscheinlich nur 3 Jahre, überleg mal. Wäre mein Dienst schon vorbei? Schon tot. Ja, ist er mit 33 gestorben. Überleg mal, was er findet. Wo kommt diese Frucht her? Ja? Aus dieser Zeit der Verborgenheit. Und ich kämpfe darum, das zu lernen. Ich muss euch echt sagen, ich kämpfe darum, das zu lernen. Das ist nicht so, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt gesehen, so geht das, so mache ich das jetzt. Ja? Sondern dieses, ich stelle mein Handy ab bis 12 Uhr, ist ein Kampf. Ich gucke erst ab 12 Uhr meine E-Mails. Ich gucke erst ab, oder ja, was auch immer bei euch das Hindernis dafür ist. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, ihn, den Apostel John, auf das Tablett zu heben und sagen, der hat das gemacht. Nein, es geht darum, dass wir das apostolische Herz verstehen und dass die Gemeinde apostolisch wird. Aber das habe ich bei ihm gesehen und ich sehe, das ist was Jesus als Berufung, als erste Berufung ausspricht, dass sie bei ihm seien. Bei ihm sein. Okay, das ist mal mein erster Punkt. Und dann, glaube ich, diese Gegenwart Gottes empfangen, in der Gegenwart Gottes sein und dann diese Gegenwart Gottes auf sich tragen, ja. Beim Essen, beim, weiß nicht, bei was. Das Zweite, was ich bei John gesehen habe, das habe ich schon viele Male erzählt, ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Ich habe mit ihm gesprochen, das ist über Visionen, Russland, Bibelschulen. Und habe mich so ein bisschen aufgeregt über die Pastorengemeinden und so weiter. Und der John hat mir scheinbar gar nicht zugehört. Er hat irgendwie in die Ferne geguckt. Und dann sagte er einen Satz. Er sagte, Gott will immer Gemeinde. Bumm. Mehr hat er nicht zu dem Ganzen gesagt, was ich gesagt habe. Er guckte so in die Ferne und sagte, Gott will immer Gemeinde. Bumm. Gott will immer Gemeinde. Das ist was einen Apostel auszeichnet. Es ist irgendwas von seinem Herzen. Das ist das apostolische Herz. Bei all dem Begeisterten, wo wir begeistert waren über Missionen, über Bibelschulen, über weltweiten Dienst, was weiß ich, immer das Ziel. Letztlich geht's um Gemeinde. Gott will immer Gemeinde, weil das hat eine ewige Perspektive. Da geht's nicht nur um Gemeinde hier auf der Erde, sondern diese Sicht, da geht's um eine ewige Perspektive. Und dieser Ausspruch ist irgendwo sehr radikal, sehr grundsätzlich, sehr ärgerlich und sehr hilfreich. Ja? Und ich sage euch was, dieser Spruch hat mich nie verlassen. Gott will immer Gemeinde. Es hört sich so simpel an. Kann man sofort sagen, ja, wissen wir alle. Aber dann im Konkreten, dann auf einmal, Mann, das hat eine Dimension für das, was wir tun. Ja? Also das, glaube ich, hat drückt was aus von apostolischem Herz. Der Hirte sieht den Einzelnen. Muss er. Der Evangelist sieht den Verlorenen. Muss er. Ein Lehrer kämpft für die Wahrheit. Muss er. Muss er. Ein Prophet und Apostel wollen immer Gemeinde, wenn es echte Propheten und Apostel sind. Das ist jetzt das, was wir auch gestern schon hatten. Die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist jetzt natürlich sehr verkürzt, ja. Aber Apostel will immer Gemeinde. Und ich hatte mich damals geärgert über diesen Ausspruch von John, weil ich hatte gerade so ein bisschen Blut geleckt von dem Ausland und oh, Halleluja, und da geht die Post ab. Ich kann lehren und Leute umfallen lassen. Das war damals in Russland ganz einfach. Bitte versteht meinen Humor an der Stelle ein bisschen, ja. Das war damals in Russland ganz einfach. Da war die Gegenwart des Herrn so stark, ja. Es war stark. Ich hatte einen Begleiter dabei, der hat überhaupt nicht gepredigt. Und der hat immer für Leute gebetet. Und er hat irgendwas gebetet, bumm, dann sind die umgefallen. Das ist so ein Bürokrat, ja, von seinem Typ her. Ich dachte, was machst du denn da? Das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt er mir, ja, das ist ganz einfach. Ich brauche keinen Übersetzer, ich bete so. Ich sage, ja, was betest du denn da? Ich sage immer, Herr, komm. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann sage ich einfach doppelte Portion und dann fallen die Leute um. Wirklich wahr. Und so ist er da lang gegangen. Den Leuten die Hände aufgelegt, gewartet. Also, Heiliger Geist, komm. Doppelte Salbung. Bumm, waren die um. Und dann ging er zum Nächsten. Aber das ist einer, das ist nicht irgend so ein Benny Hinn gewesen, sondern eher so ein Bürokrat, ja, wenn ihr den seht. Also sehr korrekt und eigentlich nicht so ein charismatischer Typ jetzt, ja, wo wir das denken würden. Und das hat mich natürlich total begeistert. Das war absolut toll, das wollte ich immer nur noch in meinem Leben, ja. Und dann sagte John diesen Satz. Dann sagte er, Gott will immer Gemeinde. Und das lässt er einfach so stehen und lässt mich mit dem Satz stehen und sagt nichts weiter dazu und geht. Und ich denke, Herr, was heißt das? Und ich muss darüber nachdenken. Ja, das kann ich nicht einfach sagen. Ja, das ist jetzt einfach mal ein Satz. Ja. Und was bedeutet das aus apostolischer Sicht? Ich glaube, das bedeutet mehrere Dinge. Ich möchte euch drei Sachen sagen. Das erste ist, ich glaube, das bedeutet, Gemeinde ist immer für Gott da. Ich möchte euch auch eine Geschichte erzählen, noch mit John. Wir waren im Auto zusammen gefahren, er saß auf dem Beifahrersitz. Wir fuhren in meinem alten VW-Bus auf der Autobahn und haben uns unterhalten über das Thema Gemeinde. Ja. Und plötzlich sagt er zu mir, das war jetzt schon das dritte prophetische Auto, was an uns vorbeigefahren ist. Und ich dachte, okay, ich weiß, John, dass du immer ein bisschen komisch bist, aber was sind prophetische Autos? Und dann sagte er zu mir, immer wenn er im Auto sitzt und über Gemeinde redet, fahren Autos mit Kennzeichen 222 vorbei. Und genau, Epheser 2, 22, die Stelle hatten wir gestern auch schon. Und er sagt, und das erinnert mich jedes Mal an Epheser 2, 22. Und da steht eben, Epheser 2, 21 und 22, die Stelle hatten wir auch gestern schon, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Gemeinde als ein Haus für Gott im Geist. Das ist die apostolische Vision von Gemeinde. Darüber lohnt es sich viel nachzudenken. Das kann man gar nicht so schnell alles hervorholen, was das bedeutet. Ja. Aber das bedeutet sehr viel für unser Verständnis von Gemeinde. Ja. Und John sagte, ja, es gibt so viele, die bauen seeker-oriented Churches. Also was brauchen die Leute? Er sagte, wir sind so viel menschenorientiert, was brauchen die? Und er hat so gefragt, wer baut gottorientierte Gemeinden? Was will Gott? Wo ist ein Haus, wo er sich wohlfühlt? Ein Haus für Gott auf dieser Erde. Es ist übrigens auch Gottes ewiges Ziel, die Hütte Gottes bei den Menschen. Ist Gottes ewiges Ziel. Gott will unter Menschen wohnen. Das ist fast nicht zu begreifen, warum Gott das will, aber er will das. Das hat er schon vorausgeschattet durch die Stiftshütte. Nämlich, da gibt es eine Stelle, warum führt Gott das Volk Israel in die Wüste? Damit ich unter euch wohne. Und das ist Gottes Ziel und Gottes Plan. Und wenn ihr eine Offenbarung am Schluss lest, seht ihr wieder, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen in Ewigkeit. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein und er selbst wird unser Gott sein. Stellt euch das mal vor. Gott wird mitten unter uns wohnen. Er ist jetzt schon durch seinen Geist da, aber stellt euch mal vor, Gott selbst wird mitten unter uns wohnen. Ist das nicht der Oberhammer? Das ist nicht zu fassen. Warum will Gott, warum willst du das? Bei mir, bei uns. Was hast du davon? Kinder. Er liebt uns, ja, aber das ist einfach nur, er liebt uns, weil er uns eben liebt, ja. Ja. Er liebt uns, weil er uns liebt und er liebt Kinder. Er will Kinder haben und er will unter uns Menschen wohnen. Also das ist was mein Herz total anrührt und wo ich, ja, wo man davor staunen kann, echt, ja. Gott will unter uns wohnen, in Ewigkeit. Und sogar in uns. Und das ist, glaube ich, ein Teil dessen, was apostolische Vision von Gemeinden ist. Ich baue Gemeinden für Gott. Das ist das, wo die Leidenschaft auch von Apostel Paulus zu erklären ist, an vielen Stellen, warum er so handelt, wie er handelt. Er will eine Gemeinde bauen für Gott und Gott unter uns Menschen. Dafür hat er als weiser Baumeister die Grundlagen gelegt, wie wir gestern schon gehört haben. Das zweite ist, aus diesem Gott will immer Gemeinde, ist beim Apostel eine Leidenschaft für das Evangelium und für die Grundlagen. Das haben wir gestern auch schon gehört. Ja, aber ich will es einfach auch nochmal sagen. Eine Leidenschaft für das Evangelium vom Kreuz. Bis dahin, dass Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Bumm. Und wir können tatsächlich nicht diese Botschaft vom Kreuz hinter uns lassen. Da gibt es manchmal Tendenzen zu sagen, ja, aber jetzt sind wir bei der Auferstehung, Kreuz brauchen wir nicht mehr. Ich halte das für völlig falsch. Natürlich sind wir bei der Auferstehung. Von da sehen wir das Kreuz, ja. Aber am Kreuz ist der Sieg errungen. Es gibt Lehren, die sagen, der wahre Sieg ist errungen, als Jesus tot war, in den 3 Tagen herabgestiegen ist, in das Reich des Todes, mit dem Teufel gekämpft hat und ihm die Schlüssel weggenommen hat. Leute, ich halte das für kompletten Unsinn und Irrlehre. Aber zentrale charismatische Figuren lehren sowas. Ja? Ich halte das für wirklich nicht in der Schrift begründet, weil Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht. Am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Und ein Verständnis von dem, was wirklich am Kreuz geschehen ist, ist entscheidend für uns. Dieses Opfer, dieses stellvertretende Opfer, das würde ein ganzes Seminar auch wieder brauchen. Derek Prince hat gute Sachen dazu, ja. Was bedeutet dieses Opfer am Kreuz? Paulus hat eine große Offenbarung über das, was da geschehen ist. Und das ist sein ganzes Herz. Deswegen sagt er, ich nehme mir vor, nichts anderes zu wissen als Christus und ihn gekreuzigt, weil da drin ist alles verborgen, jeder Schatz, ja, ist am Kreuz und er sagt, er malt den Gekreuzigten vor Augen. Ich habe euch doch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt, sagt er den Galatern. Ja. Wer hat euch das wieder geraubt? Und er ist ein Zeuge der Auferstehung als Apostel, der auch der Auferstehungskraft, aber er hat eine Leidenschaft für das Evangelium und als er die Gelegenheit hat, den Römern die Kernstücke von dem darzulegen, was er glaubt, weil er kommt nach Rom, und muss denen zeigen, was bin ich, Apostel Paulus, da gibt's alle möglichen Gerüchte um mich im Umlauf. Ich erkläre euch mal systematisch, was ich lehre und glaube. Was legt er da? Das Evangelium vom Kreuz. Ja. Halleluja, dafür sollten wir brennen. Ja, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ist es doch eine Kraft für die, die gerettet werden. Ja? Das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für uns ist es Gottes Kraft. Das ist eine, denke ich, eine Leidenschaft des Apostels. Und das hört sich so einfach an, aber er wird immer wieder auf dieser Grundlage bestehen. Der hat alles mögliche andere, aber diese Grundlagen wird er niemals hinter sich lassen. Und Paulus ist damit zufrieden, die Grundlagen zu legen. Das haben wir gestern schon gehört. Ja, ich habe die Grundlagen gelegt. Jeder sehe zu, wie er darauf baue. Und zu den Grundlagen gehört was, das was mit dieser Leidenschaft zu tun hat. Da sagt Paulus in 2. Korinther 11, 2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus zu stellen. Sein Herz ist, die Gemeinde mit Jesus zu verloben, an Jesus zu binden, mit Jesus zu verheiraten. Er bindet die Gläubigen nicht an sich, sondern an Jesus als das Haupt, als den Hirten, als den Bräutigam. Wir gehören ihm. Und Apostel sind Brautführer. Und Gott hat mir mal was gezeigt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Esther. Dort gibt es die Königin Esther, die zubereitet wird für den König. Und ich glaube, Esther ist ein Bild für die Gemeinde. Und da gibt es den Hegai. Kennt ihr Hegai? Wer ist das? Hüter der Frauen. Ein Eunuch. Wisst ihr, was ein Eunuch ist? Muss ich das erklären? Nein. Und, bitte? Braucht es sonst noch jemand? Okay, hinterher, machen wir privat, ja. Und dieser Hegai ist, glaube ich, ich sag mal, für mich ist das ein Bild eines Apostels. Und ich glaube, dass Apostel diese Haltung haben müssen von Hegai. Der Hegai, der bereitet die Esther zu und macht sie schön. Wow, und der ist doch auch ein Mann, ja. Aber er kann nicht und er darf nicht und er will nicht und er darf diese Braut nicht anfassen. Er macht sie schön und er sieht ihre Schönheit, aber er darf sie nicht begehren. Er macht die Braut schön für jemand anders, für den König. Und das ist das, was ein Apostel macht. Ja. Er macht die Braut schön, aber er darf sie nicht anfassen. Er muss irgendwo diesen Eunuchengeist in sich haben. Versteht das richtig, was ich jetzt sage? Ja, vielleicht gibt's auch Eunuchengeister, die man austreiben muss. Aber diese Haltung von diesem Eunuchen, ich fasse die Braut nicht an. Ich fasse die Braut nicht an. Das zeichnet einen Apostel aus und das sieht man bei Paulus. Und ein Stück weit habe ich das beim John auch gesehen. Ich fasse die Braut nicht an. Oh, bloß nicht. Und er hatte große Ehrfurcht, auch irgendwelche Bräute anzufassen, die vielleicht auch noch komisch aussehen, ja, die vielleicht auch manche Fundamente nicht haben. Haben wir gestern drüber gesprochen und sage ich gleich noch mehr dazu. Auch Gemeinden, die dann niederlagen, auch Gemeinden, die vieles Komisches hatten, er war sehr, sehr vorsichtig, diese anzufassen, die dem Herrn gehören, ja, und sich da irgendwie dran zu bereichern. Und das ist auch bei Paulus so. Er sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Das ist dieses Bild von diesem Brautführer. Ja? Johannes der Täufer sagt auch, dass er ein Brautführer ist. Und ich glaube, wir brauchen diesen Geist, die Braut schön zu machen und nicht anzufassen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja? Manchmal zieht man nämlich doch was dabei für sich raus. Ja, ihr nicht, aber ich schon manchmal. Muss ich echt zugeben. Und das muss ich dann Buße tun. Ja, tut mir leid, bitte vergebt. Ja, aber lasst uns unsere Motive manchmal ernsthaft angucken. Wir ziehen manchmal schon was aus unserem Dienst raus. Und es ist, ich sag mal so, es ist auch nicht völlig verkehrt. Also man muss jetzt aufpassen, ja, dass man da jetzt nicht völlig religiös und ganz komisch wird. Man darf sich freuen an dem Dienst, den der Herr uns gegeben hat. Aber das kann kippen in was, wo wir uns darüber definieren, was nicht gut ist. Und das zu lernen von einem Apostel, was das bedeutet, von einem echten Apostel, die Braut schön zu machen und nicht anzufassen, das ist was ganz Wichtiges. Und das apostolische Herz heißt, alles was wir tun, muss der Gemeinde dienen. Predigt, Buße, Bekehrung, Taufe, Seelsorge, Geistesgaben, Kinderdienst, Lobpreis, Flaggen, Essen, Trinken, Seelsorge. Alles dient dazu, dass Jesus seine Gemeinde baut. Und wir kommen nie um das Thema Gemeinde herum, auch in keinem übergemeindlichen Dienst. Ich selbst habe es versucht, es ging nicht. Keine Gemeinschaft kann Gemeinde ersetzen. Keine Gemeinschaft, ich kann es Gemeinschaft nennen. Leute, ich komme nicht um das Thema Gemeinde herum. Keine Gemeinschaft ersetzt Gemeinde. Entweder bekenne ich mich dazu und ziehe die Konsequenzen und gehe in die Richtung. Oder also Gemeinschaft ist maximal oder minimal eine Vorstufe oder maximal. Aber ich komme nicht um das Thema Gemeinde herum. Keine Arbeit, keine Mission. Irgendwo letztendlich. Kein Werk und kein Freizeitheim. Ist der Günther da? Letztendlich, Gott will immer Gemeinde. Das Dritte, was das auch bedeutet, Gott will immer Gemeinde, ist, dass Apostel eine größere Sicht haben. Sie haben eine Sicht für Gottes größeren Plan. Ich habe, und wir brauchen das auch, wir brauchen schon eine Sicht für Gottes Leib, für seine Braut über unsere Gemeinde hinaus. Und Leute, ich meine, bei der ganzen Betonung auf die Brautgemeinde dürfen wir nicht den Blick verengen auf das, was wir verstanden haben und auf unsere Gruppe. Wir sind jetzt die Braut. Bumm, wir sind jetzt dabei. Die anderen sind nicht dabei. Das ist gefährlich. Wir brauchen eine Sicht für das, was Gott plant. Aber lass uns eine Sicht haben für das, wo es noch nicht so ist und was trotzdem sein Leib ist. Ich glaube, wir brauchen eine Sicht für Gottes größeren Plan. Und ich weiß, dass John McFarlane eine Sicht hatte für Einheit. Bei all der Schwierigkeit, die damit verbunden ist. Und natürlich klingeln so viele Glocken. Und wir wissen, es gibt Bestrebungen zur Einheit, die können wir nicht mitmachen, die müssen wir sogar ablehnen und Bündnis schließen und so weiter. Die müssen wir ablehnen. Aber wir können uns um dieses Thema Einheit nicht drum herum drücken. Wir können das nicht so negativ einfärben, dass wir dann gar nichts mehr davon verstehen. Ja? Und Einheit nur noch bedeutet, Einheit ist Einheit, die alle mit mir übereinstimmen. Und ich habe gestern diesen Satz angeschrieben, der stammt da auch vom John. Ich habe so viele Geschwister, wie mein Vater Kinder hat. Ich habe so viele Geschwister, wie mein Vater Kinder hat. Das ist ein sehr herausfordernder Ausspruch. Den hat er auch so rausgehauen und stehen lassen. Und Gottes Wort sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und Jesus ist der springende Punkt. Und wir brauchen eine Sicht für den Leib Christi. Und der ist größer als das, was wir verstehen. Und manchmal finden wir Brüder und Schwestern in Gemeinden, wo wir es nicht vermutet haben. Ja? Was ist das? Danke. Super. Was ist das? Ein Dreiviertelhaus vom Nikolaus. Und so gibt es viele Gemeinden. Dreiviertelhaus vom Nikolaus. Da fehlt noch einiges. Da fehlt noch einiges, wenn du da drauf guckst, denkst du, oh Mann, da fehlt aber einiges. Da fehlt noch einiges, ja. Oder da ist noch was eingefallen, da sind Wände eingefallen, da sind Dächer eingefallen und das ist alles Mögliche. Wir brauchen eine Vision von dem, was Gott mit uns will, in welche Richtung wir gehen, aber wir brauchen trotzdem eine Sicht für was Größeres. Ja. Wo ist Gott noch am Wirken? Wo ist er durch die Jahrhunderte am Wirken? Wo ist er in anderen Ländern am Wirken? Wo ist er in unserer Region am Wirken? Das ist nicht nur bei uns. Das ist eine Lüge. Und wir brauchen eine Sicht für das, wo Gott am Wirken ist. Da brauchen wir ein Herz dafür, das auch zu sehen. Gott, wo wirkst du noch? Ja, wo ist dein Plan und wo kann ich deinem Plan dienen? Ja, du hast mir was gegeben. Ich bin ein Nikolaus-Haus rechter Wandaufbauer. Herr, ich möchte das gerne tun, wo immer ich kann. Ja, ich möchte überall, wo ich kann, diese rechte Wand einziehen. Da kommt jemand anders, der macht den da. Ja. Und das war irgendwo, das war das, was ich auch beim John gesehen habe. Gott will immer Gemeinde, heißt nicht, ich diene nur perfekten Gemeinden. Ich diene Gemeinden, die am Boden liegen. Ich diene Gemeinden, die noch vieles nicht haben. Ich diene Gemeinden, die noch teilweise Irrlehre haben. Ich diene, Herr, da, wo du mich hinschickst, ich diene dort. Mit einer Vision für die Wahrheit, mit einer Vision für Gottes Plan, mit einer Klarheit, aber auch mit einem großen Herzen, mit einer großen Barmherzigkeit und mit einer großen Geduld. An der Stelle tue ich das, was ich tun kann, um Gottes Pläne nach vorne zu bringen. Und ich glaube, dass das was von apostolischen Herzen ist. Okay, ich lasse es mal so stehen. Das dritte, was ich beim John immer gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob der Vers von ihm ist oder ob er den woanders her hat, aber er hat es mehrmals gesagt. Nee, jetzt ist das, hier hatte ich drei Unterpunkte. Gemeinde, Gott will immer Gemeinde, hatte ich Leidenschaft fürs, da hatte ich drei Unterpunkte. Das erste war, Gemeinde ist für Gott da, eine Leidenschaft fürs Evangelium und die Grundlagen und eine größere Sicht. Ja, natürlich die lokale Sicht, absolut. Das will ich aber jetzt nicht weiter ausführen, weil das war gestern absolut klasse, was der Axel gesagt hat. Ja. Aber diese drei Punkte gehören auch dazu. Ja. Leidenschaft. Ja, jetzt, mein Feld ist die Welt. Das war auch das. Das hat John immer gesagt, mein Feld ist die Welt. Ist doch toll. Manche haben da gleich Angst. Manche denken, jawohl. Wer denkt, jawohl? Wer hat Angst? Bisschen, ja, okay. Ein Apostel denkt lokal, regional, national und global. Also ich sage, bitte? Was? Illegal. Lokal, also er fängt an, er denkt lokal, er will lokale Gemeinde bauen. Das, natürlich will er das. Absolut. Aber du siehst bei Paulus auch, er denkt auch regional. Er schreibt diesen Brief an die Epheser und Kolosser und bitte lest auch den von den Kolossern und ihr lest den von Laodicea und so weiter. Er denkt auch in Regionen. Ja? Was tut Gott in der Region? Und er hat eine Strategie, eine Region zu erreichen. Er sagt an einer Stelle, und dann denkt er noch weiter, er denkt dann auch national. Er sagt, ich habe ganz Asien erreicht. Ich sage, Paulus, jetzt übertreibst du aber bitteschön. Wie hast du denn ganz Asien erreicht? Soweit wir wissen, warst du gerade mal in 5 oder 6 Städten. Wieso hast du jetzt ganz Asien erreicht? Wieso hat er ganz Asien erreicht? Bitte? Ja, richtig, aber was ist das apostolische Herz? Wie erreicht er eine Region? Ja, ja. Er sagt aber zum Timotheus was. Er sagt, vertraue das Evangelium treuen Menschen an, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Das heißt, das ist eine Kette, die nicht aufhört. Er vertraut jemanden an, der fähig ist, andere zu lehren, der fähig ist, andere zu lehren, der fähig ist, andere zu lehren. Und so Er hat es tatsächlich verstanden, irgendwie das Evangelium so weiterzugeben, dass andere das weitergegeben haben. In Ephesus war er, soweit wir sehen, 2 Jahre an einem Ort, hat gelehrt und von dort aus ging es weiter. Und so hat die ganze Region was davon gehabt. Und er hat dann auch eben an Nationen gedacht, hatte allen Ernstes gesagt, hier gibt es für mich nichts mehr zu tun, hier bin ich fertig. Nach ein paar Jahren, jetzt will ich weiter. Jetzt will ich nach Rom und dann will ich nach Spanien. Ist doch klasse, oder? Erst hat er allen Ernstes gesagt, in ganz Griechenland und Türkei gibt es für mich nichts mehr zu tun. Alles fertig. Finde ich stark. Finde ich wirklich stark, ja. Innerhalb von ein paar Jahren. Achso, ganz Russland ist alles. Russland bin ich fertig, da gibt es nichts mehr. Und ja, und er hat irgendwie eine größere Sicht. Er will weiter. Ja, er will. Da gibt's noch was, was noch nicht da war. Und sein Herz ist: Ich habe dort gearbeitet. Ich setze meine Ehre da rein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus schon genannt worden ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue. Also Paulus sagt, das sagt er in Römer 15, 12, 20, er will am liebsten dahin, wo noch gar nichts ist. Und beim John hat sich das darin geäußert, er möchte am liebsten gar nicht in die großen Städte, wo schon alles Mögliche los ist. Er will dorthin, wo noch nichts ist. Er will dahin, wo noch keiner war. Er will dort dienen, wo noch keine Dienste sind. Und er war bereit, das auch mit kleinen Gruppen zu machen. Ja? Hauptsache, wir können da irgendwo hinkommen, wo noch keiner war. Bis nach Anadyr, ja, ans Ende der Welt. Das war seine stille Leidenschaft, nach Anadyr zu gehen. Wisst ihr, wo das ist? Ja, Kamtschatka, ganz oben am Polarkreis, gegenüber von Kanada, gegenüber von Alaska. Die Arbeit konnte er leider nicht weitermachen. Dann, da ist noch was offen, Axel. Anadyr. Und klar dient der Apostel auch bestehenden Gemeinden. Ja? Er fühlt sich als Schuldner für alle Nationen. Das sagt Paulus auch in Römer 1, 13, sagt er, ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie auch unter den übrigen Nationen. Also er will überall Frucht haben, ja? Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel es an mir liegt, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Er will dahin und will auch was beitragen. Er will seine Sache geben, ja? Obwohl die Gemeinde schon längst besteht und stabil ist und gegründet wurde. Und ja, das ist so ein apostolisches Herz, ist irgendwo in größerer Sicht. Für den Leib, aber auch für über unseren Tellerrand raus. Und das ist wichtig, dass Gemeinden das entwickeln. Auch kleine Gruppen schon, so wie Gott uns das schenkt, dass wir Anteil nehmen an dem, was Gott mehr tut, über uns raus. Regional, also lokal, regional, national und global, ja. Dass wir Anteil nehmen, an verfolgten Christen, dass wir Anteil nehmen an Missionen, dass wir dafür beten, dass wir irgendwo uns interessieren dafür. Das bedeutet nicht, dass wir uns da drin gleich verzehren, da müssen wir schon auf den Heiligen Geist hören. Aber das ist was total Wertvolles. Und auch so ein Spruch von John wieder dazu. Ich hab den mal gefragt, du John, da gibt es so Prophetien, dass Russland wieder zugeht. Das war schon 1996. Das ist kein Geheimnis. Da hat Jim Goll prophezeit, 1996 geht Russland zu. Die Prophetie ist falsch gewesen. Ich weiß nicht, ob er sich je dafür entschuldigt hat. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du John, da gibt es Prophetien, Russland geht wieder zu. Da hat er Folgendes geantwortet, ich habe dort gearbeitet, als es zu war, ich arbeite jetzt dort, wo es offen ist und ich werde dort auch arbeiten, wenn es wieder zu ist. Das ist apostolisches Herz, ja. Ist mir doch egal. Nicht abhängig von Umständen. Habt ihr mal gelesen, Paulus gesteinigt worden, aus der Stadt geschleift worden, steht auf, klopft sich den Staub ab und was macht er? Zurück in die Stadt. Da bin ich noch ein bisschen davon entfernt, muss ich zugeben, ja. Aber zu ähnlich war das beim John auch. Es ist mir doch egal, ob das auf oder zu ist. Das sagt auch, sagt Bruder Andrew, hat das auch mal gesagt. Ich glaube, das hat er von ihm gelernt. Ja. Offene Türen gibt's nicht. Geschlossene Türen gibt's nicht. Und unmöglich gibt's nicht. Liebe zu den Nationen. Liebe zu den Nationen. Oh, das ist was, was die Apostel haben. Liebe zu den Nationen. Zu den Sachsen. Zu den Schwaben. Zu den Hessen. Zu den Franken. Zu den Schweizern. Ja, was gibt's noch? Bitte? Rumänen. Zu den Hessen. Zu den Österreichern. Sogar zu den Ostfriesen. Und zu den Thüringern. Okay. Liebe zu den Nationen, auch zu den, die uns noch weiter entfernt sind. Liebe zu den Nationen. Und irgendwie habe ich das ein bisschen vom John gelernt. Also ich habe auch eine Liebe zu den Nationen. Ich freue mich an anderen Nationen. Das ist, auch wenn manchmal die Kommunikation nicht einfach ist, aber ich freue mich an anderen Nationen. Okay, mein Feld ist die Welt. Viertes, kam auch gestern schon, aber ich möchte trotzdem ein paar Sachen dazu sagen, weil das war zu kurz. Ein Apostel ist ein Vater. Und da hat er Axel mir eine Stelle übrig gelassen. 1. Korinther 4, 15. Wenn ihr doch 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Nicht viele Väter, aber mich als Vater. Und das Interessante ist jetzt beim John, er ist ein Mann ohne Vater gewesen. Er hatte keinen Vater. Er ist ohne Vater aufgewachsen, vaterlos, mit einer natürlichen Vaterwunde. Und in vielerlei Hinsicht hat John, ich sage das wirklich in Vorsicht und nicht um ihn zu diskreditieren, aber er hat in mancherlei Hinsicht diese Vaterwunde auf natürlicher Ebene weitergegeben. Er ist kein perfekter Mensch gewesen. Auf der natürlichen Ebene hat er in mancher Hinsicht diese Vaterwunde weitergegeben. Diesen Vatermangel. Er kannte keinen Vater, aber das Interessante ist, er kannte doch Gott als Vater auf eine spezielle Art und Weise. Und er hat mal beschrieben, wie Gott ihn sich ihm als Vater offenbart hat. Gott hat diesen Mangel für ihn selber ausgefüllt. Und Menschen, die ihn kannten, haben etwas vom Vater im Himmel an ihm gesehen. Das ist so. Stimmt, Silke, oder? Also man hat was vom Vater an ihm gesehen. Und man konnte wirklich sagen, John, du bist nicht ein Zuchtmeister, du bist ein Vater. Und das heißt nicht, dass er ein Laschi war. Heute haben wir manchmal so Vorstellungen, also es ist auch so ein Modewort Väter. Und dann ist damit verknüpft, Väter sagen nicht mehr, wo es lang geht. Und Väter tolerieren alles. Und Väter streicheln dich nur noch und heben dich nur noch aufs Podest und geben dir das gemachte Nest. Ja, das ist kein Vater. Ein Vater gibt Richtung und ein Vater gibt Vision und ein Vater gibt Korrektur, aber Vater ist auch voller Liebe, ja, transparent, nahbar. Und Paulus beschreibt sich so als Vater. Das hatten wir gestern auch schon mal kurz. 1. Thessalonicher 2, 5. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten. Lasst euch mal diese Worte auf der Zunge zergehen. Malt euch mal den Bild des Apostel Paulus vor Augen oder John McFarlane vor Augen mit diesen Worten. Niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist mein Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Was sagt ihr dazu? Das ist ein Apostel. Ist doch der Hammer, oder? Klar kämpft ein Apostel für die Wahrheit, aber mit was für einem Herzen? Apostel sitzen nicht auf dem Thron und lassen sich bedienen. Jesus hat das den Jüngern gründlich ausgetrieben. Er hat denen gesagt, hier, ein Kind, wer von euch der Erste sein will, soll der Letzte und der Diener aller sein. An mehreren Stellen hat er das den Jüngern ausgetrieben, dass Apostel auf dem Thron sitzen und Mercedes fahren und einen eigenen Jet haben und eine Villa in an der Côte d'Azur. Apostel sind auch nicht habsüchtig. Gott ist Zeuge, sagt Paulus, ich bin nicht habsüchtig gewesen, nicht geldgierig, ich bin kein Opferprediger gewesen. Obwohl er klare Worte findet zum Opfern, das ist nicht das Problem, aber sein Herz war nicht habsüchtig. Apostel schmeicheln nicht, suchen keine Ehre. Apostel sind voller zärtlicher Liebe und willig, ihr eigenes Leben mitzuteilen. Das ist das Bild von einem Apostel. Und damit verbunden ist Demut. Ich habe das auch an John gesehen. John war demütig. Der war bescheiden. Der hatte nicht viel Geld. Und sein Spruch war, ich bin lieber effektiv als groß. Und er war immer ganz kritisch gegenüber Gebäuden. Ganz kritisch. Obwohl der Herr uns dann eine große Farm in Kenia geschenkt hat, ein Riesending. Er war ganz kritisch. Großes Zentrum in Uschgorod. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Zentrum. Ich will lieber effektiv sein als groß. Er hat immer gewusst, das ist nicht Gemeinde, ein Gebäude. Und obwohl er so ein intelligenter Mann war, der mehrere Sprachen fließend sprach, war er jemand, der einfach war. Er konnte mit mir Sahnehering essen, der brauchte nicht ein Drei-Gänge-Menü. Ja. Und er war einfach angezogen. Manchmal so einfach, dass wir uns gedacht haben, John, ein bisschen besser könntest du dich schon anziehen. Der hat manchmal der hat so eine Mütze, so ein Tschapka-Geschenk gekriegt in Russland und damit sah er wirklich schlimm aus mit dem Teil. Ja. Und wir haben immer gedacht, nein, jetzt gehen wir nach Russland und holt das Ding wieder raus. Also. Aber er hat das angezogen und er hat das mit Stolz getragen, einfach weil er denen zeigen wollte, ihr habt mir das geschenkt, ich trage das, ja. Und er konnte in einem einfachen Restaurant, in einem einfachen Hotel, wir haben mal in einem Hotel geschlafen, da waren so russische Hotels am Flughafen, also mit so Löchern in der Wand, wo noch Untermieter drin sind. Ja? Kleine Untermieter. Nee, ohne Fell. Die noch kleineren ohne Fell. Und das, da hat er nicht gesagt, ich bin aber hier Apostel und ihr müsst mir hier erstmal, wisst ihr, ich habe das gehört, dass so ein sogenannter Apostel nach Weißrussland gekommen ist, der hat erstmal gesagt, also hier sind meine Bedingungen, also ich muss auf jeden Fall im goldenen Mercedes abgeholt werden vom Flughafen und ich brauche ein 5-Sterne-Hotel und so viel Geld brauche ich für meinen ganzen Dienerstab um mich rum. Und wenn ihr das alles sicherstellen könnt, dann komme ich. Ist kein Witz. Kann euch den Namen sagen, wenn ihr wollt. Weiß nicht, ob er euch was sagt, aber es ist kein Geheimnis. Es ist T.D. Jake. Das weiß ich nicht, aber das hat mir der Igor erzählt. Ich finde das, also so ein Mann, Ich frage mich ehrlich, müssen wir den anhören? Nein. Also das mit dem Kastrieren ist nicht wirklich gemeint. Bitte? Das ist also, ich möchte euch mal was sagen, was der Apostel Paulus sagt. Apostel sind Diener. Und wenn wir Jesus ernst nehmen, die niedrigsten von allen. So werden sie zu den Höchsten. Und Paulus beschreibt das so. 1. Korinther 4, 9 folgende. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark, ihr geehrt, wir verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst, wir sind nackt, werden mit Fäusten geschlagen, haben keine bestimmte Wohnung, mühen uns ab, arbeiten mit unseren eigenen Händen, geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir, wie der Dreck der Welt sind wir geworden, wie ein Abschaum aller bis jetzt. Das sagt Paulus über Apostel. Wow, das müssen wir mal auf uns wirken lassen. Und er sagt nicht, das finde ich ungerecht und das sollte nicht so sein. Das sagt er nicht. Er sagt, dass mir scheint, Gott hat das gemacht. Mir scheint, da ist Gottes Plan dahinter. Gott hat uns als die Letzten hingestellt. Ein Schauspiel für die Welt, wo die Leute mit dem Finger drauf zeigen, wie der Auskehricht der Welt, wie der Dreck der Welt in 13, wie ein Abschaum aller bis jetzt. Oh Mensch, können wir das erfassen, was Paulus da sagt? Was sehen wir heute, Leute, die sich Apostel nennen? Wie sind die? Was haben die für eine Haltung? Haben die so eine Haltung? Das Bild eines Apostels. Sind das die Heroes? Sind das die Reichen? Sind das die mit einem Flugzeug? Zu der Demut eines Apostels, das hatten wir gestern auch schon, möchte ich auch nochmal sagen. Ich glaube, das gehört zu der Demut eines Apostels, dass er im Team arbeitet. Konsequent. Ich will die Stellen gar nicht alle wiederholen, aber das ist tatsächlich so. Schaut mal den Anfang und den Schluss der Briefe an. Paulus sagt immer, hier, ich und andere, ich im Team. Er war auch nie alleine unterwegs. Könnt mal die Apostelgeschichte lesen mit dem uns und wer da alles noch dabei war, ja. Dann wird geschrieben, wir waren unterwegs und auf jeden Fall war der Lukas überall dabei und Timotheus und den Silas und alle möglichen Leute holt er sich dazu. Er will ein Team und er hat ein Team und er will ein Team. Und ich glaube wirklich, dass es keine Apostel ohne echtes Team gibt. Das gibt's nicht. Ja. Bis dahin, dass er die Briefe dann schreiben lässt von jemand und auch sagt, wir haben den Brief geschrieben. Ja. Und das Team ist dem Paulus sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich lese euch eine Stelle vor, da fliegen euch die Ohren weg, wenn ihr richtig zuhört. 2. Korinther 2,12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn. Jetzt stellt euch mal vor, wie sieht das aus, wenn der Herr eine Tür öffnet zum Dienst? Was denkt ihr? Gunst, Wohlwollen, was passiert da was? Geht da was ab oder nicht? Ha, da geht was ab, oder? Wenn Gott eine Tür öffnet zum Dienst. Und Paulus sagt, Gott hat mir eine Tür geöffnet zum Dienst. Hatte ich doch keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Warum? Um Titus zu suchen. Das heißt, er lässt die offene Tür vom Herrn zurück, um jemanden aus seinem Team zu suchen, der nicht angekommen ist. Lest das mal richtig, das steht da. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums, er ist deswegen dahin gekommen nach Troas, nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, das heißt, da geht's ab, das ist von Gott bestätigt, dies und das, hatte ich doch keine Ruhe in meinem Geist. Warum? Weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Das war ihm wichtiger als sein Dienst. Das ist absolut erstaunlich. Gut, das war der Heilige Geist, der in ihm die Unruhe gemacht hat, ja. Sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Fazit, Team ist wichtiger als Dienst. Das sehen wir bei Jesus auch. Team ist wichtiger als Dienst. Und ja, das gehört zu dieser Demut von dem Apostel, dass er auch weiß, letztendlich ist es Gott, der das macht. Und ich muss auch manchmal was zurücklassen, obwohl es nicht fertig ist. Ja. Und aber ich komme nochmal auf diese andere Stelle zurück. Gottes Wort zeigt uns, dass bei Aposteln immer dieses Element von Niedrigkeit und Schwachheit und Verfolgung gibt. Niedrigkeit, Schwachheit, Verfolgung. Wir haben gestern schon die Stelle gehört, wo Paulus sagt, ich war bei euch in Schwachheit mit Furcht und Zittern. Das bedeutet nicht, dass der geistlich schwach war. Der war gar geistlich sehr stark, ja, aber äußerlich sagt an einer anderen Stelle, ihr hättet Anstoß nehmen können an meiner Erscheinung. Ja. An dem, wie ich hier war. Und Galater 4, 13, ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Oder 2. Korinther 10, 10, denn die Briefe, sagt man, die sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Das sagt man über Paulus. Die Briefe, die sind super. Aber wenn der da ist, ach komm. Die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Wow, Herr. Und so war auch John ein Mann mit Schwächen und Fehlern. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Und manchmal seine Predigten, es tut mir leid, die waren manchmal langweilig für mich. Manchmal waren die absolut klasse, aber manchmal auch nicht so, ja. Dachte ich, ja. Aber trotzdem war Gottes Gegenwart da. Ich habe deutlich gesehen, dass er Fehler hatte. Ich habe deutlich die Sachen gesehen, habe sie mir auch aufgeschrieben, weil ich sagte, Herr, ich möchte davon lernen, auch von seinen Fehlern. Aber es sind Menschen, die durch Prozesse von Reinigung und Heiligung gegangen sind. Und Gottes Gegenwart auf sich tragen. Und das sagt der Paulus auch. Ich bin durch Prozesse von Reinigung gegangen, brauche das immer noch. Ich brauche diesen Pfahl im Fleisch, damit Gottes Kraft auf mir zeltet. Das bringt mich auch gleich zu dem nächsten Punkt. Aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Damit wir da kein falsches Bild kriegen, möchte ich noch was anderes zu dem Thema Demut sagen. Was beim John. Eine Geschichte, die muss ich euch unbedingt erzählen. Wir waren zusammen in Hubmersberg, vielleicht sagt euch das was, Hubmersberg, manche von euch, da ist so ein christliches Hotel und da sind oftmals Tagungen und wir waren einmal im Jahr dort und haben dort uns getroffen und geplant und so weiter. Und dann saßen wir abends zusammen, da waren nur noch mehrere geistliche Leiter und Big Man vom Reich Gottes zusammen mit dem John McFarlane. Ich durfte als Kofferträger dabei sein. Und wir saßen um den Tisch und dann kam die Bedienung, wir wollten zusammen essen und dann kam die Bedienung und hat Bestellung aufgenommen. Und da saßen dann die würdigen Männer Gottes, haben in der Getränkekarte geguckt und John war ja dabei. Also dann nehme ich ein Apfelschorle, der nächste Mineralwasser und der nächste, ja, Spezi. Und so ging die Bestellung weiter. Dann kam sie zum John und sagte, was möchtest du? Er sagte, was habt ihr denn an Rotwein da? Und dann ging ein Raunen durch die Menge. Ja, dann bringen wir mal den Rotwein da. Und dann ging die Bestellung weiter. Ich nehme ein Bier, ich nehme einen Weizen. und dann, wisst ihr, wie es noch weiter ging? Dann auf einmal meldeten sich die anderen und sagten, dürfen wir nochmal umbestellen? Das war echt, das ist, wir können so religiös werden, ja. Aber das war da nicht beim John, ja. Oh, was hast denn du an Rotwein? Lass mal sehen. Ja. Ich meine, da haben die Zwickauer ja kein Problem damit. Aber... Aber zur Demut gehört auch, dass ich weiß, ich bin Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bestehe nicht nur aus Geist. Ich bin ein Mensch. Und wisst ihr, wie menschlich die Apostel waren? Die haben sogar ihre Frauen mitgenommen auf die Reise. Nur zum... Ah, genau. Okay, Apostel sind Menschen und die wissen auch, ich bin ein Mensch und ich schätze das auch wert. Und das sieht man an manchen Stellen bei Paulus auch. Er sagt auch, ja, ich weiß, ich bin ein Mensch und wir müssen unseren Körper wertschätzen, ihm das zukommen lassen, was ihm gehört. Und wir dürfen nicht übergeistlich werden. Wir dürfen uns auch freuen an guten Sachen. Wir dürfen auch trauern. Übrigens, manche Charismatiker denken, sie dürften nicht trauern. Das ist doch Quatsch. Ja, Paulus hat auch geweint und hat auch getrauert. Wir müssen nicht über diese menschlichen Sachen drüber wischen und übergeistlich werden. Ja, das ist eine große Gefahr und das hat was mit Demut zu tun. Paulus sagt, es ist falsche Demut, wenn wir denken, wir leben nur noch Geist. Ja, sind nur noch Geist. Da können wir von dem jüdischen Erbe viel lernen. Ja, diese Wertschätzung der vorletzten Dinge. Vorletzte Dinge in dem Sinn, dass sie irgendwann vergehen, ja. Aber trotzdem haben die ihren Platz bei Gott als vorletzte Dinge. Das sind nicht die wichtigsten, aber wir können auch nicht ungestraft dran vorbeigehen, wenn wir uns selber vernachlässigen, ja. Wir brauchen Schlaf, wir brauchen Familie, wir brauchen Ehe, wir brauchen Beziehungen, auch menschliche Beziehungen, wir brauchen was zu essen, wir brauchen ein Gläschen Wein. Das war stark, das habe ich dort auch gesehen und ich denke da, das brauchen wir auch als Bild, dass das Bild von dem Apostel da vollständig wird. Ja. Aber jetzt mein letzter Punkt, ich mache jetzt keinen neuen Zettel, ich schreibe das vielleicht hier so als alles Übergreifendes dahin oder auf jeden Fall nochmal dahin. Das ist mein sechster Punkt, ist Gottes Kraft. Bei John McFarlane war immer irgendwie Gottes Kraft. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Der hat gebetet, ist immer was passiert. Gottes Kraft war bei ihm und ich denke, das hängt mit dem da zusammen. Mann in Gottes Gegenwart. Ich denke, das hängt mit dem ganzen Paket zusammen. Ja. Aber es war wirklich so, wenn er gebetet hat, da lag immer Strom in der Luft. Kennt ihr das? Da war irgendwie, da hast du gemerkt, gleich passiert irgendwas. Ja. Oh, jetzt kommt der John und legt mir die Hände auf. Oh, gleich passiert was. Und das war wirklich nicht Einbildung. Ja. Natürlich, da war auch, irgendwie hat er so eine Atmosphäre von Glauben auch transportiert. Ja. In einer großen Demut, ja. Aber das war trotzdem so. Und so eine Atmosphäre des Heiligen Geistes. Lachen, Weinen, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Heilung, Befreiung, das war immer, wo er war, ist das passiert. Ja. Und Paulus nennt das die Zeichen des Apostels. Gottes Kraft, die den Dienst bestätigt. Natürlich bestätigt das den Dienst der ganzen Gemeinde, alle Gläubigen, aber trotzdem nennt Paulus das die Zeichen des Apostels. In 2. Korinther 12, 2. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. In allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Die Zeichen des Apostels. Und ich denke, da ist manchmal spektakulär gewesen. Obwohl Paulus leibliche Gegenwart schwach und verachtenswert war, war Gottes Kraft da. Oder in Römer 15, 19 sagt er, Ich habe das Evangelium ausgerichtet in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so dass ich von Jerusalem und ringsumher bis Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Und er sagt, ich will, dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Und ein echter Apostel hat dieses Kennzeichen von Gottes Kraft auf sich. Inmitten von Schwachheit. Und Paulus will, dass die Kraft Gottes auf ihm ist, auf ihm zeltet, so sagt er das. Er rühmt sich lieber der Schwachheit, damit die Kraft Gottes bei mir zeltet, wohnt. Und er nimmt diesen Pfahl im Fleisch an, weil er merkt, Gott will, dass er ein Stück weit Demut in seinem Leben behält, damit diese Kraft Gottes und diese Offenbarung, die er hat, ihn nicht fortreißt und er dadurch fällt. Ja, und deshalb sagt er, oh ja, dann will ich das lieber. Und weil ich will auf jeden Fall, dass Gottes Kraft bei mir ist. Wo ich hinkomme, da soll Kraft Gottes mitkommen. Und das soll auch eine apostolische Gemeinde als Ganzes auszeichnen. Ja? Nicht menschlich gepusht, nicht aufgebauscht, sondern echtes Wirken vom Heiligen Geist inmitten von Schwachheit. Inmitten von menschlicher Schwachheit Gottes Kraft. Und ja, ich denke, dass Apostel sich danach ausstrecken sollten, dass Gottes Kraft auf ihnen zeltet, echte Kraft Gottes, und dass wir auch große Erwartungen haben, dass Gott das so bestätigt, ja, im Dienst des Apostels. Aber bitte nicht deswegen, damit wir die aus der Plätt heben, sondern damit das ganze Herz und die Kraft Gottes in der Gemeinde bleibt und dort zeltet, ja. Mit die das in uns freisetzen dürfen. Aber wir haben wirklich tolle Zeiten zusammen erlebt, wenn der John gedient hat, wo die Post abging. Ich habe noch ein ganz altes Video davon, wo ich das dann mal aufgenommen habe und das war echt herrlich. Ja. Da war immer irgendwas los im Herrn. Das war klasse. Okay, wir haben eigentlich noch lange Zeit, ja. Aber ich möchte noch ein paar Sachen, praktische Sachen sagen. Deswegen möchte ich diesen Teil jetzt abschließen und dann machen wir eine kurze Pause. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, ja. Augenblick, gleich mache ich Pause, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, irgendwie ein Bild zu zeichnen. Ich hoffe, ja, ein Bild zu zeichnen vor eurem Herzen, vor eurem Geist. Ja? Also ein Mann in Gottes Gegenwart. Gott will immer Gemeinde. Und Gott will immer Gemeinde bedeutet verschiedene Sachen. Ihr habt drei rausgegriffen. Ja? Dieses Leidenschaft für die Grundlagen, dass Gemeinde immer für Gott da ist. Und eine größere Sicht auch, ja. Eine Sicht, das hängt damit zusammen, mein Feld ist die Welt, dass wir lokal denken für unsere Gemeinde, das ist unser erstes Herz, aber dass wir darüber hinaus sehen, was tut Gott in der Region, was tut Gott in unserem Land, was tut Gott in der Welt. Dann, dass Apostel Väter sind und auch dieses Herz des Vaters in die Gemeinde transportieren wollen. Ja? Und als Vater, das heißt nicht, wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, dass die alles streicheln. Paulus hat gesagt, soll ich zu euch kommen mit dem Stock oder mit der Liebe? Ja. Aber er sagt das mit einem Vaterherzen. Ja. Das wir gelesen haben in 1. Thessalonicher, das könnt ihr nochmal lesen, euch auf der Zunge zergehen lassen. Dann Demut, die Demut eines Apostels, bis dahin, dass er sagt, ich komme mir vor, als ob Gott uns hingestellt hat als den letzten Dreck. Und in dieser Demut Kraft Gottes. Kraft Gottes zeltet auf dem Dienst des Apostels, ja, und bestätigt und ist powerful und geht bis zu übernatürlichen, außergewöhnlichen Wundern. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir persönlich für diesen Mann, den ich kennenlernen durfte. Und ich möchte ihn nicht über die Maßen ehren, sondern ich möchte das rausstellen, was du tust oder was das bisschen Verständnis, was du mir gegeben hast, weitergeben, Vater. Und wir beten, gib du uns noch mehr Verständnis und gib du uns solche Männer, bring die hervor in unserer Mitte. Männer und Frauen, die diesen Dienst tun, Vater. Und wir wollen mehr davon sehen. Und ich danke dir für das, was du da für uns hast. Amen. Amen. Also wir machen kurz Pause, ja, 5 Minuten. Und dann, vielleicht können wir nochmal aufmachen hier. Und dann habe ich noch ein paar praktische Sachen und machen dann Schluss. Möchte ich noch ein paar praktische Sachen sagen. Und ich denke, dass wir dann in der Gebetszeit irgendwie abschließen. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Also zum einen möchte ich Folgendes in euch hervorrufen. Ich möchte irgendwie hervorrufen, dass ihr sagt, wow, das möchte ich auch, das begeistert mich. Da formt sich ein Bild in uns irgendwo, für uns selber auch, für Gemeinde. Aber das ist das eine. Und jetzt ist die Frage, was machen wir für uns in den Gemeinden? Wir brauchen diesen apostolischen Dienst. Und wo finden wir jetzt solche Männer? Ja, das ist echt die Frage. Und wichtig ist, dass wir wirklich nicht bei denen suchen, die groß und laut und toll sind. Sondern ich denke, dass wir beten können. Und dann wird uns Gott Menschen geben, wo wir erstmal gar nicht denken, ob das sind das wirklich Apostel, aber die vielleicht nicht alles davon haben, aber Teile davon sichtbar sind. Ja, wir dürfen uns jetzt nicht denken, wir kriegen einen frisch gebackenen Apostel Paulus für unsere Gemeinde, sondern ja, vielleicht ein Apostel Weber. Und ja, ich denke mal auch, es gibt so unfertige Nikolaushaus-Apostel. Ja? Und das Interessante ist, da gibt es dann vielleicht noch einen anderen Apostel, der hat hier was und einen anderen apostolischen Dienst, der hat da was und die können sich ergänzen. Ja? Wir haben bei uns in der Gemeinde, war uns das von Anfang an wichtig, dass wir wirklich Begleitung haben von außen. Wir haben das immer gesucht und gewünscht und gewollt. Ja. Und da muss man natürlich dann auch ein Risiko eingehen und Menschen vertrauen. Und ich bin total dankbar, dass wir Menschen haben, die das nehmen, übernehmen. Und sagen wir mal so, ich benenne die jetzt nicht als Apostel, aber wir denken schon, dass die einen apostolischen Dienst für unsere Gemeinde tun. Ja. Und natürlich, und solche Männer haben wir gesucht und wir haben bei uns in der Gemeinde eigentlich, sage ich mal, 3 Dienste, die das übernehmen. Das ist einmal der Bob Hatton, den kennt ihr wahrscheinlich nicht, Günther Geier und der Axel, beziehungsweise jetzt war auch der Frank mit seiner Frau schon bei uns, ja. Und die 3 Dienste ergänzen sich wunderbar. Ja? Die sind ganz unterschiedlich und ergänzen sich wunderbar. Und da kann auch gerne noch ein 4. dazukommen. Ja? Die Apostel haben eben nicht die Haltung gehabt, das ist mein Bereich, der gehört mir und da hat kein anderer was zu suchen. Wir haben gestern schon gesehen, Paulus und Apollos haben wunderbar zusammengearbeitet in derselben Gemeinde. Ja? Und die haben nicht gedacht, Apollos, du hast hier, das ist mein Feld, du hast hier nichts zu suchen. Nein, Paulus war dankbar für den Dienst von Apollos und hat gesagt, der begießt, was ich gepflanzt habe. Preis dem Herrn, ich bin nicht so ein Begießer irgendwie. Ja. Ja. Und so bin ich auch froh, dass wir mehrere Männer haben oder mehrere Dienste haben, die ganz unterschiedlich sind. Und man muss aufpassen, dass man bestimmte Dinge nicht auf Menschen legt, die man da erwartet und dass die das bringen sollen. Und das können sie vielleicht nicht. Lasst uns das nehmen, was sie bringen können. Das ist sowieso ein Geheimnis, dass wir an Diensten in die Gemeinden kommen, dass wir nicht Sachen erwarten, die wir dringend brauchen, sondern Sachen, die sie geben können, die Gott geben kann. Sonst, also bei uns kam jahrelang ein prophetischer Dienst, wenn du von dem apostelmäßige Dinge erwartest, wirst du nur enttäuscht. Ja? Oder wenn du willst, dass der lehrt in deiner Gemeinde, dann, oh Mann, dann wird es schlimm. Das braucht er maximal zum Vorglühen, ansonsten sollte er schnell aufhören damit. Und also wichtig, lasst uns das annehmen, was Gott Menschen gegeben hat, was sie uns geben können, und lasst uns nicht auch Erwartungen an Menschen haben, was sie nicht geben können, was über ihr Dings rausgeht. Und es ist auch gut, wenn man selber als Dienst dann seine Grenzen kennt. Und so wie Paulus eben, ich sag's mal so, sagt, nee, also Leute, wenn ihr begießen wollt, dann nehmt doch lieber den Apollos, der ist da besser da drin, ja. Und ich gehe lieber weiter und pflanze woanders was Neues. Und der hat keine Angst gehabt, dass da jemand jetzt da in seinen Dienst kommt und das alles hermacht oder übernimmt und dann mögen die den mehr als mich und so weiter. Die Angst hat er nicht gehabt. Ja. Und so glaube ich tatsächlich auch, wir können wirklich mehrere apostolische Dienste in einer Gemeinde haben. Ja. Und wichtig ist, das ist das Interessante daran, die Verantwortung liegt bei den Ältesten. Die haben die Autorität und die Aufsicht über die Gemeinde, und das müssen die Ältesten tatsächlich lernen, oder die Leiter, wenn ihr noch nicht Älteste seid, für die Gemeinde. Ihr habt die Verantwortung für diese kleine Herde, die ihr habt, oder größere Herde, und da nicht die von außen kommen, auch wenn sie vielleicht geistlich euch um Nasen voraus sind, habt ihr die Autorität. Und ihr könnt entscheiden. Und ihr dürft euch auch das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Das mussten wir lernen. Wenn Dienste kommen, habe ich manchmal gedacht, oh, das ist ein großer Mann, dem gebe ich jetzt alles, mach du. Und das ist nicht gut. Da kommt manchmal Chaos bei raus. Ja? Du darfst, Gott erwartet, dass wir als Älteste, als lokale Leitung die Verantwortung auch behalten, ja, dass wir da keine Angst davor haben, selbst nicht im Angesicht eines Apostels, vor dem wir erstarren möchten. Dass wir sagen, nein, Herr, ich entscheide hier, wann der Dienst zu Ende ist, wo jetzt auch genug ist, und ich darf auch mal sagen, nö, jetzt lass uns Pause machen, jetzt haben wir genug geredet und das ist jetzt eigentlich genug, mehr kann die Gemeinde nicht vertragen, das dürfen wir entscheiden. Also die Leitung bleibt bei der lokalen Gemeinde, bleibt bei den lokalen Leitern. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Prinzip ist. Weil die gehen wieder und die lokalen Leiter müssen verantworten und die müssen auch entscheiden. Und ich glaube auch, dass echte Apostel sich unter die Ältesten unterordnen. Die kommen nicht und gehen an den Ältesten vorbei. Echte Apostel werden das nicht tun. Die werden sich immer unter die lokale Leiterschaft unterordnen. Und wir sehen, dass Paulus an vielen Stellen keine Autorität hat, den Gemeinden was zu befehlen an den Ältesten vorbei. Es geht bis dahin, dass er sagt, ganz Asien ist von mir abgefallen. Gibt es eine Stelle? Ja. Da sind viele Gemeinden von ihm abgefallen und er hatte keine Autorität, aufzutreten, uns die Leiter alle rauszuschmeißen und das alles zu verhindern und zu sagen, ich befehle aber, dass es nicht passiert, sondern er hat das ein Stück weit mit anschauen müssen. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber ich sehe, dass Apostel sich unter die Ältesten unterordnen. Wir sehen auch sehr früh, zum Beispiel in Jerusalem, das ist eine ganz interessante Beobachtung, wenn ihr das schaut, wie die Entwicklung der Gemeinde in Jerusalem ist. Sehr, sehr früh finden wir Älteste in der Gemeinde in Jerusalem, die Entscheidungsgewalt in der Gemeinde dort haben. Und die Apostel treffen die Entscheidung zusammen mit den Ältesten. Nicht an den Ältesten vorbei oder die Ältesten unter den Aposteln, das gibt's nicht. Und so haben wir eben Berater, apostolische Dienste, denen wir dieses Mandat geben, auf der Ebene von Vertrauen und Beziehung. Ja, da gibt es eine Beziehung, da gibt es ein Vertrauen, da gibt es gewisse Sachen, die wir gesehen haben, die wir schätzen und wo wir sagen, kommt und übernehmt diesen Dienst und wir geben euch dieses Mandat, ein Stück weit apostolischer Dienst für uns zu sein. Und das sind schwache, unperfekte Dienste. Das sind wirklich Dienste, die an anderen Seiten vielleicht Defizit haben und für die nicht perfekt sind, ja, wirklich nicht. Ich meine, ganz klar, die Anforderungen, die an den Ältesten gestellt werden, die muss man auch an apostolischen Dienst stellen. Ja, diese Anforderungen aus dem Titus und aus dem Timotheusbrief, wie ein Ältester zu sein hat, so muss auch ein Apostel sein. Es geht nicht, dass jemand sagt, als Ältester klappt es bei mir nicht und ich werde da irgendwie rausgeschmissen, deshalb gehe ich in den übergemeindlichen Dienst. Ja, das geht nicht. Das habe ich letztens wirklich gehört von jemand, der sagte, ja, wie gesagt, du, deine Familie ist nicht in Ordnung. Da sagte er, naja, aber für einen übergemeindlichen Dienst, apostolischen Dienst brauchen wir das doch nicht. Das ist doch nur die Anforderung für den Ältesten. Da habe ich gedacht, na, komm, also bitte. Wirklich, das habe ich wirklich so gehört. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz sind das, dürfen wir nicht perfekte Dienste erwarten. Das sind Männer, die was zu geben haben und die vielleicht an anderen Gebieten selber Ergänzung brauchen. Die vielleicht auch von uns Ermutigung und Segen brauchen. Ja. Auf der anderen Seite. Das ist ein Geben und Nehmen, wenn es gut läuft. Ja. Und aber wir haben eben diese Männer und die beraten uns und wir schätzen das, dass die von außen kommen und von außen auf uns schauen. Das läuft auf der Ebene von Vertrauen. Wir vertrauen euch, dass ihr mal schaut von außen und euch mal ein Bild macht, wie ist es bei euch. Und gebt uns mal ein Feedback, wie ihr uns wahrnehmt. Ja, was habt ihr für Fragen? Und der Bob, der hat den Dienst, uns Fragen zu stellen. Und die Fragen sind manchmal so, dass man auf dem Stuhl hin und her rutscht. Es ging uns schon so, gell? Klaus, wo bist du? Ja. Ja. Und das ist total wertvoll, wenn jemand dann das Mandat von dir kriegt, dir Fragen zu stellen, auch unangenehme Fragen. Ja, wie läuft das bei euch? Wie macht ihr das denn jetzt? Ja, macht das immer so, habt ihr da mal drüber nachgedacht, warum? Und vielleicht jemand, der woanders auch nochmal was anderes gesehen hat, wie es woanders läuft. Jemand, der von außen schaut, wir werden doch manchmal betriebsblind. Und also ein Frager und jemand, der auch Hilfe bei Gesprächen gibt. Das haben wir auch schon erlebt, dass es ganz wichtig ist, weil es gibt auch manchmal Probleme in der Leiterschaft. Es gibt alles bei euch nicht, aber bei uns gab es das schon. Und es gibt es auch sonst in Gemeinden nicht, aber bei uns gab es das, ja. Und wir waren froh für den Bob, der einfach sozusagen Mediator war, der dazwischen war, zwischen, ich kann das sagen, zwischen Klaus und mir. Und uns geholfen hat, eine Sprache zu finden miteinander. Und uns geholfen hat, Sachen zu sagen, auch mal ungeschützt zu sagen, weil es dann abgepuffert wurde. Und auch mal was zu sagen, was wirklich wehtut. Und auch mal was zu sagen unter Tränen. Und auch mal was zu sagen unter, hier, da kann ich nicht mehr, ja. Da kann ich mit dir nicht mehr. Und dann anzuhören, der sagt jetzt zu mir, der kann mit mir nicht mehr, ja. Und zum Glück ist da jemand, der hört das auch und puffert das ab, ja. Und das ist total wertvoll. Auch so einen Dienst zu haben. Und ich glaube, dass das auch ein Teil von dem apostolischen Dienst sein kann, ja. Jemand, der sowas tut, und ich bin total dankbar. Der Apostel ist manchmal nur ein Katalysator. Katalysator ist jemand, der einfach nur zuhört und nicht selber in die Reaktion mit eingeht. Ja. Für die Chemiker unter euch. Und Und was dazu gehört, ein Apostel oder apostolischer Dienst kann auch eine Anlaufstelle für die Gemeinde sein im Problemfall. Manchmal traut sich vielleicht jemand nicht, auf die Ältesten zuzugehen. Oder es könnte ja auch mal sein, dass das ganze Team daneben liegt. Dann weiß zumindest unsere Gemeinde, wir können den Günther oder den Bob oder den Axel anrufen, weil die drei Ältesten sind total abgedreht. Oder aber sie beschweren sich und es könnte auch passieren, dass die drei von außen sagen, nee, du, wir kennen die und ich frage danach, aber wir kennen die und ich glaube, du siehst das falsch. Ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ihr seht schon, das Ganze muss eingebettet sein in eine echte Beziehung, sonst funktioniert es nicht. Ja. Das apostolische Dienst lebt von diesem, ich gebe mein Leben, du gibst dein Leben. Ja. Und wir geben uns Anteil am Leben, wir lassen uns in unser Leben schauen und auch der Apostel lässt sich in sein Leben schauen. Und ich kann auch mal nachfragen, wenn der Apostel komisch war, es war ja gestern die Sache, Apostel muss gesendet sein, ja, haben wir heute auch schon mal gesagt. Ich kann eventuell nachfragen in der Gemeinde, wo der Günther herkommt, weil er ist auch in einem Team von Ältesten. Ich kann mal sagen, sag mal, kann das sein, dass der Günther in letzter Zeit ein bisschen abgedreht ist? Was der bei uns lehrt, ist mega komisch. Ja. Und es gab tatsächlich schon einen Fall, wo ich bei einem von den dreien nachgefragt habe bei einer Sache und gesagt habe, du, dieser Aspekt deines Dienstes, den finden wir komisch, ja, insgesamt in unserer Gemeinde. Und da, bitte, das möchte ich oder möchten wir gerne sagen, wir dir jetzt als Älteste, dass du das bitte korrigierst. Haben wir, ich hatte dann die nette Aufgabe, die drei Brüder, die beiden Brüder haben gesagt, mach du den Anruf. Und ich hatte dann dieses Gespräch. Ja. Du, diesen Aspekt deines Dienstes, den können wir so nicht mittragen, den können wir so nicht sehen. Ja. Wie stehst du dazu? Und dann gab es ein Gespräch und dann hat er das schon gesagt, ja, okay, das sehe ich schon ein. Also, versteht ihr? Das ist stark, wenn das so laufen kann. Das ist. Und deshalb, es kann auch ein Geben und Nehmen sein an der Stelle. Und ich denke, ich möchte euch echt ermutigen, auch kleinere Gruppen unter euch, sucht euch Betreuung von außen. Sucht euch so einen apostolischen Dienst auf der Ebene von Beziehung und Vertrauen. Und lasst das wachsen. Habt keine Angst davor auf der einen Seite. Seht das aber, siedelt es mal nicht zu hoch an. Erstarrt nicht in Ehrfurcht vor jemanden, wo ihr sagt, der macht jetzt einen apostolischen Dienst. Das ist falsch. Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, das Herz eines Apostels ist nicht, ich bin über euch. Ganz im Gegenteil. Er ist ein Vater und er kommt als Diener. Und lasst uns doch solche Männer suchen, auch wenn sie ihre leibliche Gegenwart manchmal vielleicht schwach ist. Aber wenn wir sehen, Gott bestätigt da was, Gott kommt irgendwie mit seiner Kraft auch in der Zeit, wenn die da sind, ja, und setzt das frei. Ja, das sind Leute, die eine Leidenschaft fürs Kreuz, das Evangelium haben. Und die können diesen Dienst tun für uns. Also streckt euch danach aus. Sucht euch solche Männer und am besten mit der Frau, mit ihren Ehefrauen zusammen, ja. Und für mich ist auch wirklich wichtig, dass diese Männer bei uns ein- und ausgehen, dass die auch mal in mein Haus kommen, meine Kinder sehen und mit uns am Tisch essen und auch sehen, dass bei uns nicht alles perfekt ist. Und das ist mir schon wichtig, dass die uns sehen, nicht, dass die im Hotel übernachten. Ja? Und ich denke, apostolische Dienste dürfen nicht im Hotel übernachten. Ja, weil das hat was mit diesem Leben Anteil nehmen und geben zu tun. Ja? Und wie soll ich denn sonst wissen, ob der Älteste seine Frau schlägt oder nicht? Ja. Nee, ist kein Witz. Ist überhaupt kein Witz. Ist leider kein Witz. Ist leider kein Witz, ja. Und ja, und ich denke, beim Essen, man kann immer noch ein Schauspiel machen, aber spätestens, wenn das Essen dann vorbei ist und die Kinder dann mal von oben runter brüllen und da oben Streit ist und man sieht dann, wie der Vater darauf reagiert oder nicht reagiert oder keine Ahnung. Und ja, wir sind ja alle auf dem Weg, klar. Ja, also nehmt Männer und Frauen, die ihr bei euch zu Hause übernachten lasst und seht auch mal, wie die sich benehmen beim Frühstück oder in der Dusche, wie die geduscht haben, wie sieht das dann aus bei euch? Ja? Wie hinterlassen die ihr Zimmer, wenn sie abreisen? Und dann Fragen, Austausch. Die wichtigsten Zeiten, wenn ein apostolischer Dienst kommt, sind beim Essen. Wirklich. So wie bei Jesus auch. Jesus hat ein Extended Eating Ministry. Ja, wirklich wahr. Guckt mal das Dienst von Jesus an, wie viel er gegessen und getrunken hat mit Leuten. Und wenn er nicht eingeladen wurde, hat er sich selber eingeladen. Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Ja. Und vieles läuft tatsächlich in dieser Tischgemeinschaft, in diesem, wir reden jetzt miteinander, wir erzähl mal, wie geht's dir und was bewegt dich und wie sieht's aus, und da geschieht Seelsorge, auch an den Ältesten, da geschieht dann Rat und wie machst du das mit deinen Kindern, wie mache ich das und keine Ahnung, oder was, oder man erzählt sich, was tut der Herr überall. Und ja, das sind wichtige Sachen. Lass uns das mal nicht zu hoch hängen. Lass uns damit anfangen. Lass uns das suchen. Solche Dienste suchen, die so kommen und Vater sind für etwas. Ja. Nochmal sage ich jetzt wieder, die Verantwortung, die Leitung bleibt bei euch. Die gebt ihr nicht ab an diese Männer. Ihr sagt nicht, jetzt seid ihr die geheimen Ältesten, ihr könnt sowieso alles viel besser. Und macht mal ihr hier bei uns jetzt am besten, weil ich bin sowieso ein ganz kleines Würmchen. Sondern nein, ich nehme diese Autorität von Gott trotzdem wahr. Über diesen Bereich, den Teil der Herde, den Gott uns anvertraut hat. Ja, das sind diese praktischen Sachen, die ich noch von uns jetzt kurz sagen wollte. Ich möchte aber jetzt hier aufhören und doch auch noch, dass wir nochmal beten. Und dass wir auch in diese Richtung beten, dass Gott uns diese Dienste freisetzt. Und ich ja, ich denke, wir sollten auch beten für die, die sagen, ja, so einen Dienst würde ich auch gerne mal tun. Ich weiß, das ist vielleicht, aber vielleicht ist in eurem Herzen irgendwas aufgestiegen und vielleicht nicht so einfach, sich dazu zu bekennen, weil dann denkt, ja, man, die sehen das, alle anderen denken jetzt, ich will Apostel werden, ja. Und aber trotzdem, vielleicht ist bei dem einen oder anderen sowas im Herzen gewesen, als ich gesprochen habe, oder gestern Abend, als der Axel gesprochen hat, dass ihr dachtet, ja, eigentlich so ein Dienst, da brennt mein Herz dafür, für sowas, ja. Und ich denke, wir sollten, die Leute sollten doch hier nach vorne kommen, dass wir auch miteinander beten. Und die anderen, betet einfach in kleinen Gruppen für eure Gemeinden und Gruppen, dass ihr wirklich so einen Dienst bekommt und dass Gott euch das schenkt. Noch mehr. Ja? Also die, in deren Herzen was ist für apostolischen Dienst, ihr kommt hierher.